Ich fange gleich an. Dass Martin Luther mit seinen 95 Thesen gegen den Papstablass die Reformation ausgelöst hat, ist eine Binsenweisheit. Die Frage lautet, wie war das möglich? Warum folgten ihm die Massen? Die Antwort liegt im Ablass. Was wir gemeinhin Reformation nennen, war in Wirklichkeit eine gigantische Ablass- und Beichtbriefblase, die Martin Luther zum Platzen gebracht hat. Die Folge war eine gesellschaftlich-politische Erschütterung welthistorischen Ausmaßes. Martin Luther selbst war der Auffassung, er habe mit seiner Kritik am Plenarablass dazu angesetzt, Zitat, den Himmel zu stürmen und die Welt zu entflammen. Weshalb eigentlich besaß Luthers eigener Einschätzung zufolge der Plenarablass die erstaunliche Kraft, eine bis dato gottgewollte Ordnung innerhalb kürzester Zeit mühelos zur Kernschmelze zu bringen. Und das ohne Einwirkung von außen, ohne Krieg, ohne Pandemie, ohne verheerende Hungersnot. In zwei Büchern habe ich die Implosion der Papstkirche nachgezeichnet. Das dort präsentierte Material wurde nicht im Internet surfend eingesammelt, sondern aus den Tiefen von Archiven geschöpft. Abgesehen von dürftigen hygienischen Verhältnissen, schwerer Kleidung und jedes zweite Kind für Gott, lebten und leibten die Menschen am Vorabend der Reformation wie wir. Man spielte Tennis. Der BH war längst erfunden. Man trägt Brillen und die Wäsche wird anständig gebügelt. In Bergwerken rollen unter Tage Loren auf Schienen. In der Ära der anbrechenden Moderne konstruiert 1504 ein Tüftler, Zitat, einen Wagen mit Schrauben, um damit ohne Pferde elbabwärts von Pirna nach Dresden zu fahren. Er blieb bedauerlicherweise im Kote stecken. Die Straßenverhältnisse waren noch nicht reif für die Erfindung des Automobils. Reif hingegen war die Zeit für die zwei- und dreistufige Rakete. Das Spätmittelalter ist eine Epoche, die unserer Gegenwart ästhetisch turmhoch überlegen ist. Und so verwundert es wenig, dass die Menschen in dieser Ära des Um- und Aufbruchs, auch des grundstürzend Neuen, das Wertpapier längst kannten. Die Rede ist vom Beichtbrief bzw. Ablassbrief. Was ist Ablass? Ablass ist der Erlass zeitlicher Strafen im Fegefeuer. Das Fegefeuer ist zwar nicht die Hölle, aber auch ein Ort, der nach Pech und Schwefel roch. In ihm schmorten alle Christgläubigen nach ihrem Tod so lange, bis ihre Strafe abgesessen war. Erst dann, das war die allgemeine Vorstellung, kam man in den Himmel. Dank des Ablasses nun konnten die Menschen die entsetzlichen Qualen im Fegefeuer verkürzen. Sünde ist nichts anderes als Schuld vor Gott. Gnade indessen ist die himmlische Währung, um seine Schuld bei Gott zu begleichen. Im Spätmittelalter kannte Gnade einen doppelten Ursprung, einmal den aus Arbeit und einmal aus Schenkung. Gnade konnte erarbeitet werden durch sogenannte Werkgerechtigkeit, also durch Beten, Fasten, Wallfahrten, Stiftungen in Form von Sach- und Geldleistungen. Hierfür stellvertretend eine Fluchkasse. Man flucht und muss entsprechend der Schwere seines Vergehens einen entsprechenden Betrag einzahlen. Damit wird noch heute der nächste Kegelausflug finanziert. Der zweite Weg, um an Gnade zu gelangen, war Schenkung. Gnade konnte vom Papst den Menschen geschenkt werden, auf Grundlage der päpstlichen Schlüsselgewalt. Die Allmacht des Papstes lag in den Schlüsseln, die er als Nachfolger Petri von Christus ausgehändigt bekommen hat. Mit den Schlüsseln konnte der Papst jederzeit den Gnadenschatz der Kirche aufschließen, um daraus die Christenheit freigebig mit Gnade zu bedenken. Der Gnadenschatz der Kirche war ein rein virtueller Schatz. In ihm lagerten die überzähligen Verdienste Jesu Christi und der vielen Märtyrer. Im Horizont der Zeitgenossen war dieser Schatz kostbarer, Zitat, als alles Silber und Gold. Zudem war er unerschöpflich. Die monetäre Seite des päpstlichen Ablasssystems wird sofort sichtbar, wenn wir Gnade durch Geld ersetzen. Denn das päpstliche Ablasssystem funktionierte im Grunde wie ein Kreditinstitut, in dem der Papst Ablässe spendete, schöpfte er Gnade aus dem Nichts. Er kreierte Fiat-Gnade wie Zentralbanken ein halbes Jahrtausend später Fiat-Kreditgeld. Eine reformatorische Flugschrift von 1522 hat übrigens die monetativen Züge des Fiat-Gnadensystems zeitgenössisch durchschaut. Zitat: Da der Papst ein Gott auf Erden ist, kann er Ablässe machen, so viele und auch so lang er will, und braucht nicht viel Umstände zu machen, wie dem Münzherrn mit Graben, Schmelzen und Hämmern des Metalls. Es bedarf bei ihm nur einiger Worte. Das Fiat-Gnadensystem basiert auf Schuld. Dazu muss man wissen, der Westen besitzt eine Kultur der Schuld, wie Ostasien eine der Scham. Seine Schuld zu begleichen ist sittliches Gebot. Christus, der Retter, ist der große Schuldlöser, Erlöser, lateinisch Redemptor. Der Redemptor, da steckt lateinisch Emere drin, kaufen. Die Hostie wirkt gegen Erbschuld wie Geld gegen Schulden. Die Nähe von beiden springt optisch sofort ins Auge. Die Parallelen zwischen unserem Fiat-Kreditgeldsystem und dem vorreformatorischen Fiat-Gnadensystem sind bemerkenswert. Fiat-Gnade kam durch Schuld in die Welt, wie heute Geld durch Schulden. Zweitens, Fiat-Gnade war im Horizont der Zeitgenossen durch den Thesaurus Ecclesiae gedeckt. Das Fegefeuer ähnelt als negatives Pendant zum Gnadenschatz einer Bad Bank, in der faule Kredite ausgelagert werden. Drittens, sowohl das spätmittelalterliche Fiat-Gnadensystem als auch das obwaltende Fiat-Kreditsystem beruhen auf Glauben, sprich Kredit. Viertens, Geld ist ein Maß für Schuld. Und genau das war der Ablass auch. Es gab drei Arten Ablass. Mithilfe des Partikularablasses konnte individuelle Schuld in eine Zahl transformiert werden. Der Partikularablass bepreist, wenn man so will, Schuld. Das gängige Erlassquantum betrug 40 Tage. Geld ist ein Maß für Schuld und der Ablass eben auch. Zweitens, im Unterschied zum Partikularablass setzt der Plenarablass das Gnadenkonto mit einem Schlag auf Null, beinhaltet folglich keinen Schulderlass, sondern einen Schuldschnitt. Voraussetzung war die Beichte. Der bußfertige Sünder musste außerdem eine Taxe zahlen. Eier oder Käse taten es auch. Mit der Zauberformel Ego te absolvo waren die Sünden genommen. Da nach spätmittelalterlicher Vorstellung der Mensch aber eine Fehlkonstruktion darstellt, nämlich schwach, unvollkommen und immerzu sündhaft, ging das Sündenkonto sofort und automatisch wieder ins Minus. Dagegen half drittens der Beicht- oder Ablassbrief, der seinem Käufer vollkommene Gnade gutschrieb. Eingelöst werden konnte das in ihm verbriefte Versprechen auf vollständigen Sündenerlass, zumeist einmal zu Lebzeiten in Todesnöten, sowie auf dem Sterbebett. Die Gläubigen konnten denktheoretisch mehrere Beichtbriefe erwerben und auf diese Weise sich ein Gnadenpolster oder Gnadendepot zulegen, und sie taten das auch. Sorgsam zu Hause verwahrt, etwa in einer Schatulle, konnte die im Beichtbrief gespeicherte Gnade Jahre und Jahrzehnte lagern, ehe sie eingelöst wurde. Die Nähe des Beichtbriefs zum modernen Papiergeld ist optisch unverkennbar. Beide tragen hoheitliche Zeichen, die Echtheit verbürgen. Das päpstliche Wappen mit Tiare und gekreuzten Schlüsseln, ein Siegel. Statt des Bankdirektoriums beglaubigte der ausstellende Legat den Beichtschein mit seiner Unterschrift. Es gab sogar Pläne, Beichtzettel vor ihrer Emission mit fortlaufenden Nummern zu kennzeichnen, wie heutige Banknoten. Zweitens, der Beichtbrief war ein Optionsschein auf Gnade, so wie die abgebildete Reichsbanknote eine auf Gold war. Dass er in Wirklichkeit eine Wette auf das Jenseits darstellte, brachte erst die geplatzte Gnadenblase ans Licht. Drittens, bereits die Zeitgenossen sahen im Beichtbrief eine Art Wertpapier. So riet 5667 Kaspar Schatzgeier, sein Name ist unfreiwillig passend, dem Abt von Tegernsee, sich mit dem Heiliggeistspital von Memmingen zu verbrüdern, wodurch Tegernsee dessen Ablässe zufließen würden. Die Vorgehensweise erinnert von Ferne an feindliche Übernahmen durch Aktienankäufe. Schuld und Gnade sind eine Sache von Soll und Haben. Wo Mathematisches den Taktstock schwingt, macht der Alltag aus jedem einen Rechenmeister. Der Ablass besitzt die fantastische Eigenschaft, durch die Technik des Messens und Wiegens individuelle Schuld in eine Zahl zu transformieren. Er nimmt insofern den modernen Zug zur Verzifferung der Welt in Zahlen und Quanten vorweg. Erasmus von Rotterdam klagt, Zitat, die Dauer des Fegefeuers berechnen sie mit der Uhr auf Jahrzehnt, Jahr, Monat, Tag und Stunde genau, wie nach der Rechentabelle, fehlerlos. Dass die moderne Hochfinanz, die Welt der Fugger, Welser und Medici, ausgerechnet in dem Augenblick schlüpfte, da das Ablasssystem seine größten Triumphe feierte, ist sicherlich kein Zufall. Schaut man dem Fiat-Gnadensystem in die Eingeweide, stellt man überrascht fest, dass die Taxe eine Art Zins darstellt. Die Taxe war der Preis für Gnade, ähnlich wie der Zins der Preis für Geld. Die Taxe war darüber hinaus eine Art Risikoprämie, insofern, als der Gnadenkonsument desto höhere Aufschläge zahlen musste, je geringer seine Kreditwürdigkeit war. Der notorische Sünder zahlte für schwerwiegende Sünden mehr als jemand für lässliche Ausrutscher. Wie viel Strafe, sprich Aufschlag, jemand zahlen musste, wurde von Kampagne zu Kampagne festgelegt in einer Taxonomie, sogenannten Taxkatalogen. Die Taxe enthielt neben der Satisfaktion die Kosten für die Kampagne, Drucken der Beichtzettel, die Beichtväter mussten bezahlt werden, Sicherheit für 40.000 bis 100.000 Gäste. Von den erzielten Erlösen wurde ein Drittel nach Rom abgeführt. Dieser Teil entspricht dem Geldschöpfungsgewinn der sogenannten Seigniorage. Nach kurialer Lesart, das heißt aus Sicht des Emittenten, wurde die Taxe als Gebühr heruntergespielt. Im spätmittelalterlichen Fiat-Gnadensystem waren die Reliquien das, was in historischen Währungssystemen der Goldstandard war, Rohstoff und Anker. Wie Gold waren Reliquien nicht beliebig vermehrbar, gedruckte Gnade hingegen schon. Da traf es sich gut, dass Reliquien mit Partikularablässen korreliert werden konnten, sprich, sie ließen sich hebeln, also um den Faktor x multiplizieren. Den Hebel bewilligte der Papst. Bereits 1509 erzeugte der kurfürstliche Reliquienschatz in Wittenberg auf diese Weise eine 500.000 Tage Partikularablass. Doch bald genügte auch das nicht mehr. Man wies deshalb den kurfürstlichen Prokurator an der Kurie 1516 schriftlich an, die Erhöhung des Erlassquantums von 100 Tagen auf 30 Jahre pro Reliquienpartikel zu erwirken. Die Verhandlungen zogen sich hin. Erst im Vorfeld des Augsburger Reichstags 1518 bewilligte Leo X. die Erhöhung und stockte den Hebel großzügig auf 100 Jahre pro Partikel auf. In Wittenberg winkten Pilgern fortan mehr als 2 Millionen Jahre Ablass. Es ist ein Treppenwitz der Geschichte, dass Friedrich der Weise, der entschiedene Förderer Luthers, eine der größten Reliquienschätze seiner Zeit, zusammenbrachte. Ich habe Ihnen hier ein Werbeplakat des Reliquienschatzes in Wittenberg mitgebracht und da ist der Fehlerteufel, hat sich eingeschlichen, denn in dem Plakat wird nicht gesagt, dass ein Reliquienpartikel, hier der Sandal von Jesu Christi, 100 Jahre bringt. Und das hat Spalatin, der Sekretär des Kurfürsten, hier nachgetragen. 100 Jahre. Und dann geht es hier weiter. Und zur Sicherheit, damit dieser Fehler nicht nochmal kommt, ein icklig Stück bringt 100 Jahre. 100 Tag, 100 und ein Quadragenablass. Das heißt, das ist der Hebel. In der Frühzeit, als das Fiat-Gnadensystem noch in den Kinderschuhen steckte, agierte Rom nach Art einer standortgebundenen Zentralbank. Wer plenare Gnade aus dem Gnadenschatz der Kirche erhalten wollte, musste dazu in die ewige Stadt kommen. Ab 1478 jedoch ging die Kurie im großen Stil dazu über, das Recht, Gnade von leichter Hand zu schöpfen, Institutionen und Plätzen auch außerhalb Roms zu übertragen. Europaweit erhielten einzelne Städte, Gnadenorte, Orden und Konvente die Lizenz, Fiat-Gnade unters Volk zu bringen. Die Gnadenemission war zunächst zeitlich befristet, später indessen wurde sie unbefristet gewährt. Gnadenemittent letzter Instanz blieb die Zentrale in Rom. Ein Holzschnitt von Hans Holbein dem Jüngeren um 1524 zeigt das Ablassgeschehen. Die Beichtväter tragen Chorrock und Barett. Im Chorgestühl nehmen sie den vor ihnen knienden Bußkindern die Beichte ab. Sie halten versilberte Stäbe in den Händen. Nachdem der Priester dem Beichtkind das Bußwerk auferlegt und die Lossprechung formelhaft erteilt hat, geht der Absolvierte zur Truhe und opfert den vom Beichtvater festgelegten Betrag, die sogenannte Taxe. Anschließend kann jeder noch einen oder mehrere Ablassbriefe kaufen. Auf dem Zahltisch türmen sich neben Ablassbriefe Münzen. Im Hintergrund von Holbeins Blatt thront, wie um zu zeigen, von wem der Ablass stammt, der Papst, umgeben von Kardinälen und Beratern. Er überträgt eine Ablassurkunde einem Legaten erlattere. Die Papstkirche zeichnete unkontrolliert Gnadenschatzanleihen und brachte sie im großen Stil in Umlauf. Seit Erfindung des Buchdrucks, hier die berühmte Druckerei in Antwerpen, und des preiswerten Beschreibstoffs Papier ging das problemlos vonstatten, die Basler Papiermühle. Die ersten Massenauflagen, die wir kennen, betreffen gedruckte Ablassbriefe und Ablassquittungen. Der älteste erhaltene Druck in England beinhaltet einen Ablassbrief. Dynamisiert durch den Buchdruck strömte am Vorabend der Reformation Papstgnade in Form von Gnadenschatzanleihen unkontrolliert und massenhaft in das System. Als Folge der ungeheuren Ausweitung der Gnadenmenge bildete sich eine Blase, die Luther mit seinen Thesen gegen den Ablass schließlich zum Platzen brachte. So in etwa, stark verkürzt, funktionierte das vorreformatorische Gnadensystem. Ich kann das Aufpumpen der größten Blase, die ein Fiat-System je erfahren hat, hier nur kurz anreißen. Auf dem Bild ist der Stadtplan von Paris. Nummeriert sind Orte, wo man Beichtbriefe erstehen konnte. In Rabelais' Schelmenroman Gargantua langweilen Pantagruel und sein Partner sich. Da hat Pantagruel eine Idee, Pariser Kirchen abklappern, um Ablassbriefe billig zu erstehen. Die Stationen ihres Beutezugs markieren keine Kneipentour von Zechkumpanen, sondern eine Ablasstour. Die Sache dauert keine 1,5 Stunden. Der dahinterliegende Mechanismus ist der. zur beschwerlichen Werkgerechtigkeit, also dem Erarbeiten von Gnade durch Beten, Fasten, Stiftungen, bot der Plenarablass eine willkommene Abkürzung. Fiat-Gnade war nicht nur für den Papst, schnell und bequem geschöpfte Gnade, auch für die Gläubigen verkörperte er Gnade, Zitat, ohne Arbeit. Bequeme Fiat-Gnade verdrängte mühselige Arbeitsgnade. Zitat, der Ablass ist für Faule, war sich Martin Luther sicher. In Danzigs Kathedral Großer Marienkirche steht ein solcher Verkaufsstand für Ablässe noch vor Augen. Am Vorabend der Reformation ging plenare Papstgnade als warmer Landregen über das Heilige Römische Reich deutscher Nation nieder, sodass die Achtung vor den päpstlichen Schlüsseln und Briefen fast schon dahin sei, räumt August Bebel ein. Und Johann Eck, Luthers Gegenspiegler, beklagt, er kenne Frauen, welche Beichtbriefe an Nachttöpfe hefteten, so wenig achte man sie noch. Zum Schluss will ich noch einen kurzen Seitenblick auf die Mechanik der Jahrtausendkrise werfen. Unsere Ausgangsfrage war ja, weshalb konnte ein Einzelner, Martin Luther, die Papstkirche aus den Angeln heben? Die Antwort ist verblüffend einfach. Indem Luther erklärte, jeder Christgläubige sei Kraft Taufe bereits vollständig gerettet, benötige also gar keine Ablässe mehr, formulierte er gewissermaßen ein Plenarablass. Dieser Totalablass im Gewande eines Anti-Ablasses war horribile dictu auch noch lückenlos aus der Bibel hergeleitet und er kam direkt von Gott. Außerdem war dieser göttliche Ablass genial einfach konstruiert. Gott verschenkt vollkommene Gnade, zeitlich unbefristet, für jedermann universell und umsonst. Damit konnten der Papst und seine Ablasskommissare salopp formuliert einparken. Indem Luther einen Plenarablass verkündete, suspendierte er alle päpstlichen Plenarablässe mit einem Schlag. Im Augenblick der reformatorischen Infragestellung, dem Luther-Moment, entfalteten die Beichtbriefe ihr systemsprengendes Potenzial. Am Vorabend der Reformation massenhaft, Zitat, Land auf, Land ab vertrieben, wurden sie daheim sorgsam verwahrt. Für die einfachen Leute verkörperten sie jenen Zipfel Papstkirche, der am Ende zählt. Geld ist Geltung. Genau das war der Beichtbrief auch. Das in ihm enthaltene Versprechen auf päpstliche Plenargnade galt. Doch nun hatte Luther aufgezeigt, dass die Gläubigen einen gigantischen Ruhmschwindel, angezettelt durch den Papst, aufgesessen waren. Die Beichtzettel trugen das Papstwappen, ein Siegel und die Unterschrift des päpstlichen Legaten. Das fiel nun auf den Papst zurück. Verschärfend kam hinzu. Die Plenarablassblase zerplatzte nicht irgendwo im Kurfürstentum Sachsen, im beschaulichen Wittenberg, am Rande der Zivilisation, in termino civitatis, wie Luther einmal bemerkte, sondern bei jedem Einzelnen daheim. Sobald das Vertrauen in seine Deckung verloren war, kehrte der Beichtbrief zu seinem inneren Wert zurück und wurde zu dem, was er materiell darstellt, ein wertloser Zettel Kalligraphie. Dass er hin und wieder auf Pergament gedruckt worden war, rettete nichts. Als Ramschanleihe und Schrottpapier wurde der Beichtbrief weggeworfen, zerschnitten oder wie hier verbrannt. Oder aber makuliert und als Altpapier zweckentfremdet, etwa um einen Bucheinband zu verstärken. Mitunter nahm er noch einen anderen Weg. Zitat, ich habe wohl 9 Gulden in Beichtbriefe gesteckt, ich will mir den Arsch dran abwischen, bricht es aus dem Protagonisten einer Flugschrift hervor. Sie sind sein kaum wert, kontert sein Gesprächspartner. Der Geschädigte hatte sich mit nicht weniger als 36 Beichtbriefen eingedeckt. Die Wut des Geprellten ist verständlich. Für das Geld bekam man in Hamburg im Jahr 1522 gut 172 Lämmer, sprich eine komplette zukünftige Schafsherde. Die hohe Zahl ist natürlich fingiert, wohl auch satirisch übertrieben, mag man einem ersten Impuls nachgebend denken. Wäre da nicht Isabel de Suazo im spanischen Cuellar, in deren Grab in der Kirche San Esteban insgesamt 47 gedruckte Ablassbriefe gefunden wurden, ausgestellt zwischen 1484 und 1539. Das Vertrauenskapital der Gnadenanstalt Kirche war mit einem Schlag aufgezehrt, die Reputation des Papstes restlos erledigt. Man traute ihm nun jede Schurkerei zu. In der je veränderten Wahrnehmung verwandelte sich der fürsorgliche Geistliche unversehens in den skrupellosen Gewissensmelker. Die sich rasant entwickelnde publizistische Auseinandersetzung war der ideale Nährboden der über Nacht aufblühenden politischen Karikatur. In ihr wurde erstmals in der abendländischen Geschichte der Sturz einer bis dahin unangreifbaren, absoluten Autorität im großen Stile vorexerziert. Die Massen waren mobilisiert, es regnete Millionen antipäpstliche Flugschriften. Den Strukturwandel der politischen Öffentlichkeit, den Habermas vor 60 Jahren sozialistisch träumte und den wir seit 2015 tatsächlich erleben, wenn auch anders als von Habermas gewünscht, nahm die Reformation vorweg. Der Buchdruck hatte erst den Plenarablass dynamisiert und anschließend die Kritik an ihm. Erst brach der Ablassmarkt ein, dann kollabierte der Stiftermarkt. Die Folge sind halbfertige Kirchen und Dome, europaweit. Investitionsruinen, von denen der Kölner Dom 400 Jahre lang lediglich die prominenteste war. Im englischen Burgund fehlt das Geld für den Turm. Man behalf sich damit, dass man die Glocken, die bereits gegossen waren, in einem Holzverschlag unterbrachte, verkehrt herum. Vor Luther hatten sich die Menschen gleichsam in einem Hamsterrad bewegt. Unablässig mussten sie ihre Schuld mit Hilfe von Ablässen, guten Werken und Beichtbriefen tilgen und kamen doch nicht von der Stelle. Sie waren mit ihrer Schuld gegenüber Gott gewissermaßen ständig im Zahlungsverzug. Luther indes befreite die Massen aus einer Art mentaler Schuldknechtschaft. Ein Zeitgenosse bekannte offenherzig, der Papst habe sein Gewissen gefangen gehalten. Es ist noch nicht lange her, da überboten Historiker einander in der Aufzählung der angeblich himmelschreienden Missstände des Klerus, um die Reformation zu erklären. Je länger der Katalog moralischer Verfehlungen, desto drängender die Reformation. Das war die Ratio dahinter. Indes, die Reformation war eine systemische Krise. Die Gier Einzelner war nur die unappetitliche Begleiterscheinung. Es war das System als solches, das die falschen Anreize setzte. Die Beschleunigungstendenzen, denen es schließlich erlag, waren inhärent. Das Ganze ähnelt von ferne einer wilden Spekulation, nur dass anstatt zukünftigen Reichtums in diesseits die Menschen eine Wette auf ihr Heil im Jenseits abschlossen. Zum Schluss noch die Frage, ist für all das die Metapher Blase hilfreich und zutreffend? Sie ist es aus verschiedenen Gründen, nicht zuletzt deshalb, weil beim Aufblasen des Luftballons die Fläche seiner durchscheinenden Membran proportional wächst. Die Verletzbarkeit wächst mit. Ein satirischer Dialog auf die Bannandrohungsbulle, prophezeit 1520, besagter Papstbulle, unter Anspielung auf lateinisch Bulla Wasserblase, Wirkungslosigkeit gegenüber dem Giganten Luther. Und Ulrich von Hutten war überzeugt, diese Blase musste zerplatzen, denn eine solche Menge an Lastern konnte sie nicht länger in sich bergen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus